Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute geht's um Gastankflaschen.
Ja, was jetzt so einfach klingt, Gastankflasche, kann sich vielleicht der ein oder andere schon was drunter vorstellen, ist in der Praxis aber ein Thema, was durchaus auch diskutiert wird und wo es aus unserer Sicht viele Fragen und auch teilweise Missverständnisse gibt. Und deswegen haben wir uns heute als Experten wieder den Andreas Irmer von der Firma autarka.de eingeladen, der eben auch in seinem Betrieb diese Gastankflaschen schon seit Jahren verbaut und sich da sehr intensiv auch mit der rechtlichen Lage beschäftigt hat. Und wir sprechen eben jetzt nicht nur drüber, was genau ist eine Gastankflasche, wie funktioniert die, wie befülle ich die und so weiter, sondern auch über die ganzen Diskussionen, die man teilweise mit den Prüforganisationen führt und die Fragen, die auch aus unserer Community gekommen sind. Erstmal herzlich willkommen, Andreas. Vielen Dank, dass du da bist. Möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen?
Ja, Nele, hallo. Vielen Dank, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Andreas Irmer ist mein Name, Gründer von autarka.de. Seit 2015 beschäftigen wir uns hier mit dem Umbau von Campingfahrzeugen im Bereich Autarkie. Und ein großes Thema ist die Umrüstung auch der Gasanlagen, sprich mit Gastankflaschen.
Dann steigen wir vielleicht auch direkt mal ein mit der einfachen Frage, was ist denn eigentlich so eine Gastankflasche?
Oh, und das ist gar keine einfache Frage. Es geht dabei im Grunde genommen um eine vom Endkunden selbst wiederbefüllbarer Gasdruckbehälter, denn der Punkt ist, dass es eigentlich die Begriffe Tank und Flasche nur in der Umgangssprache gibt. Eigentlich sind das alles Gasdruckbehälter und es gibt halt verschiedene Regeln, die es dem Kunden gestatten, an einer Gastankstelle einen Druckbehälter wieder zu betanken. Und ja, da kommt es einfach drauf an.
Das heißt, wir haben, wir holen erstmal alle Hörer und Hörerinnen da draußen ein bisschen ab. Ihr, sofern ihr ein Campingfahrzeug habt, ob es jetzt ein Wohnmobil ist oder ein Wohnwagen ist, habt ihr vermutlich hoher Wahrscheinlichkeit da irgendwas mit Gas drin. Es sei denn, ihr habt schon ein Fahrzeug, was ohne Gas rauskommt, aber dann interessiert euch das sowieso nicht. So, jetzt habt ihr habt da Gas drin. Das heißt, ihr habt da auch diese ganz normalen Tauschflaschen umgangssprachlich, also tauschfähige Gasdruckbehälter, die roten oder grauen oder auch aus Alu, silbergrau gefertigten Gasflaschen, die man im Baumarkt, beim Gashändler und in anderen Ländern auch in anderen Farben quasi überall umtauschen kann. So, das sind erstmal so die handelsüblichen Tauschflaschen. Warum fahre ich die nicht einfach an die Tanke und wenn die Flaschen leer sind und fülle die wieder auf? An die LPG-Tankstelle, also da, wo es halt Gas gibt.
Aha. Könnte man rein theoretisch machen, aber es ist halt doch sehr gefährlich, dass ich die Flasche nicht überfülle. Es darf nur ein bestimmtes Volumen in eine Flasche reingefüllt werden. Ich kann sie nicht einfach wie jetzt einmal Wasserrand voll machen, denn das Gas braucht, um bei unterschiedlichen Temperaturen noch zu funktionieren, eine gewisse Gasphase oben drüber, um dort auch atmen zu können. Das heißt, das Gas kann dort verdampfen und kann dann auch gasförmig entnommen werden. Und das ist halt bei diesen Gasdruckbehältern, spricht man von 80%, die nur gefüllt werden können oder gefüllt werden dürfen.
Und das weiß ich als Laie nicht, weil meistens ist ja auch noch ein Rest in so einem Gasdruckbehälter drin, also in so einer Flasche. Und ich kann als Laie mir auch nicht ausrechnen, wie lang darf ich da den Stutzen reinhalten, damit ich dann bei den 80% lande.
Genau, und außerdem sprechen wir noch davon, dass wir meistens 11 Kilogramm oder 5 Kilogramm Flaschen haben. Wir tanken das Gas allerdings nicht in Kilogramm, sondern in Litern. Und das Volumen ändert sich auch wieder bei unterschiedlichen Temperaturen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, 11 Kilogramm sind 22 Liter, denn wenn es draußen besonders kalt ist oder wenn es besonders warm ist, ändert sich da auch das Volumen wieder ein Stück weit.
Kannst du einmal beschreiben, wie so eine Tankflasche aufgebaut ist? Also ich werde auch noch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Video dazu verlinken, was wir bei Andreas gedreht haben, wo er das auch noch mal bildlich zeigt. Aber für alle, die jetzt sich den Podcast eben anhören und kein Video gucken wollen, eine kurze einen kurzen Rundgang durch so eine Tankflasche. Ich bleibe jetzt auch einfach bei dem Begriff, weil mir ist wieder befüllbarer Gasdruckbehälter jetzt auch zu umständlich.
Ja, sehr gerne bleiben wir einfach bei dem Begriff. Also fangen wir an. Eine Tauschflasche hat obendrauf, quasi oben am Kopf, ein Ventil. Durch das kann ich das Gas entnehmen. Und durch dieses Ventil wird letzten Endes die Flasche beim Händler oder bei der Abfüllstation auch wieder befüllt. Eine Tankflasche hat ein sehr ähnliches Ventil, wodurch ich das Gas entnehmen kann, aber hat zusätzlich noch ein Füllventil. Und dieses Füllventil, das ist wichtig, das ist im Inneren mit einem Schwimmerschalter kombiniert. Das ist der 80% Füllstopp. Das heißt, wenn die Flasche jetzt aufrecht steht und ich das Gas dort flüssig reinfülle, dann füllt sich die Flasche von unten ja nach oben und irgendwann ist halt dieser 80% Füllstand erreicht. Das heißt, der Schwimmerschalter geht mit und stoppt die Befüllung dabei automatisch. Und dann gibt's halt noch verschiedene andere Systeme dabei, dass ich auch den Füllstand noch messen kann. Das ist jetzt aber eigentlich mehr so ein nice to have, aber keine Grundanforderung für eine Tankflasche.
Okay, danke dafür. Ich hoffe, dass das ist für euch soweit alles klar. Bis jetzt ist es auch noch nicht so kompliziert, finde ich. Also nochmal ganz wichtig, wir sprechen ja häufig von Flüssiggas, ne? Und gleichzeitig kennt ihr aber das Gas, was irgendwo vielleicht aus dem Gasherd oben aus dem Kochfeld rauskommt, ist ja gasförmig. Wie passt das zusammen? Nun, das Gas ist halt in einem flüssigen Zustand, es wird unter Druck gesetzt, dann wird es flüssig, braucht demzufolge viel, viel weniger Raum. Deswegen transportiert man es so, weil sonst bräuchten wir halt nochmal einen riesigen Sattelschlepper hinten dran, wenn wir das Gas in derselben Menge gasförmig mitschleppen müssten. Und dann diese 80%, vielleicht auch das nochmal so ein bisschen einfacher erklärt, diese 80% dienen dazu, dass ich oben über der flüssigen Gasansammlung immer noch Platz habe, damit Gas gasförmig werden kann und dann eben die Flasche verlassen kann. Das ist also genau der Hintergrund, warum nur 80%, und dann landet es halt in eurem Kühlschrank, in eurer Therme, in eurem Ofen oder Herd, und dort kommt es eben gasförmig raus. So, das ist erstmal die Grundfunktionalität. Und jetzt haben wir dazu passend auch, ich glaube, das passt hier ganz gut rein, eine Hörerfrage vom Christian bekommen. Der hat geschrieben: Ich sehe und lese immer mehr von Composite-Gasflaschen. Man ist sich uneins, darf man sie selber befüllen oder nicht, in Klammern egal ob Füllstopp oder nicht. Ich meine, ihr hattet in der Gasfolge mal einen Fachmann im Podcast, vielleicht könntet ihr diesen Jahr nochmal befragen zu dem Thema, und vielleicht bekommt ihr da auch eine zuverlässige Info zum Thema, dass ich die selber an der LPG-Tankstelle befüllen darf. Also an unseren Experten jetzt hier, den wir ja hier haben, Andreas, was ist denn überhaupt eine Composite-Gasflasche?
Eine Composite-Gasflasche ist eine Gasflasche aus Kunststoff. Diese Technik gibt es vor allen Dingen in Skandinavien schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt jetzt auch erste Flaschenanbieter in Deutschland, wobei ich sagen muss, bei uns in Süddeutschland hat sich das noch nicht so durchgesetzt, weil es hier kaum Stationen gibt, wo man diese Flaschen tauschen kann. In Norddeutschland ist es mehr und halt auch in Skandinavien. Das heißt, das Material der Flasche ist dabei halt aus Kunststoff, aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Was einen Vorteil hat, weil ich den Füllstand der Flasche normalerweise gegen Licht sehen kann, denn dieser Kunststoff ist nicht komplett oder ist leicht lichtdurchlässig. Diese Flaschen sind aber genauso wie andere Tauschflaschen auch nicht zur Befüllung an der Tankstelle zugelassen. Das definitiv.
Okay, also das sind einfach normale Tauschflaschen. Der Vorteil ist eigentlich am Ende des Tages wahrscheinlich das Gewicht, weil Kunststoff vermutlich leichter ist als das Stahl der Stahlflaschen.
Ja.
Okay.
Und die gibt es noch nicht in einer Tankflaschenvariante bisher?
Es hat mal einen Anbieter gegeben, der diese Flaschen so verkauft hat. Das ist aber wieder aus dem Verkehr gezogen worden.
Okay. Und aus welchem Material? Achso, ich hoffe, Christian, deine Frage ist damit soweit beantwortet. Also wir können dir jetzt nicht den Tipp geben, dass du die selber befüllen darfst, weil du den Füllstand siehst. Also wir würden dir das auf gar keinen Fall raten. Und im Zweifel muss man dann eben warten, ob vielleicht nochmal ein anderer Anbieter mit so einem Material als Tankflasche dann auf den Markt geht. Und eben beim Thema Material stellt sich mir jetzt auch die Frage, aus welchen Materialien bestehen Tankflaschen, die hier in Deutschland oder Europa erhältlich sind und auch die entsprechenden Zulassungen haben?
Also wir haben aktuell Tankflaschen aus zwei Materialien. Das eine ist die Tankflasche der Firma Alugas aus Aluminium. Und wir haben aktuell auch Modelle aus England von der Firma Gaslow. Diese Tankflaschen sind aus Stahl, die wir hier verbauen. Es gibt noch andere Anbieter davon, die dann eigentlich auch aus Stahl sind, aber die verbauen wir nicht.
Okay, aber also grundsätzlich besteht die Möglichkeit, aus diesen zwei Materialien auszuwählen. Und in welchen Größen und Füllvolumina gibt es diese Flaschen? Weil ich habe immer mal wieder gesehen, dass die Kilogrammangaben da unterschiedlich sind teilweise zu den herkömmlichen Tauschflaschen.
Ja, also von Alugas haben wir die Flaschen in 11 Kilogramm, genauso wie eine Tauschflasche auch, und in 14 Kilogramm. Dann hat sie den gleichen Durchmesser, ist allerdings höher von der Bauform her. Das heißt, da muss man natürlich überprüfen, ob die dann auch in den Gaskasten reinpassen. Von Gaslow haben wir die Flaschen auch in 11 Kilogramm und auch in 6 Kilogramm. Wenn jemand nur eine 5 Kilogramm Tauschflasche hat, können wir da normalerweise die 6 Kilogramm Tankflasche für reinbauen, weil es ja auch viele Fahrzeuge gibt, wie Absetzkabinen zum Beispiel, wo eben nur kleinere Flaschen reinpassen und da kann man die dann verbauen.
Okay, also das heißt, man muss sich da immer natürlich die individuelle Ausbausituation angucken.
Ja, genau.
Und dem entnehme ich jetzt auch schon die Antwort auf meine nächste Frage. Wahrscheinlich sind diese Tankflaschen immer im Gaskasten verbaut oder gibt es da Ausnahmen oder auch andere Möglichkeiten?
Also wir verbauen die Tankflaschen nur im Gaskasten. Hintergrund ist, dass die Fahrzeuge ja auch eine Baumusterzulassung haben, Straßenverkehrszulassung haben. Und der Hersteller definiert ja eben als Gasstandort diesen Gaskasten und dementsprechend verbauen wir die halt auch da drin.
Das heißt, der Gaskasten muss dieselben Bedingungen erfüllen wie für den Einsatz von Tauschflaschen oder gibt es für die Tankflaschen nochmal besondere rechtliche Vorschriften? Ich spreche jetzt nicht von der Einbausituation. Da haben wir ja gesagt, da muss man immer gucken, auch wie dann vielleicht die Betankungsöffnung verbaut werden kann und so weiter. Aber rein rechtlich betrachtet gelten dieselben Regelungen für die Gaskasten, also 10 x 10 cm mindestens Zwangsbelüftung, nach innen hermetisch verschlossen und so weiter. Oder haben wir da irgendwelche Zusatzregelungen?
Nein, das sind genau die gleichen Regelungen.
Okay.
Jetzt habe ich ja die Möglichkeit oder in größeren Wohnmobilen oder in normalen Wohnmobilen habe ich ja meistens zwei Gasflaschen verbaut, häufig die 2x11 Kilogramm Flaschen. Jetzt kann es ja Gründe geben, da nur eine Flasche zum Beispiel, also so eine Tauschflasche gegen eine Tankflasche zu ersetzen oder auch beide. Was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung für welche Arten von Reisen empfehlen? Also ist es überhaupt sinnvoll, das zu kombinieren? Also sprich eine Tankflasche und eine normale wiederbefüllbare oder beides? Also was ist deine Erfahrung für welche Art von Reisen? Macht welche Kombination oder welche Lösung Sinn?
Also wir haben da ganz unterschiedliche Kundensichtweisen auch zu. Und natürlich kann man sagen, man tauscht beide Flaschen gegen Tankflaschen aus. Aber ich gebe immer so das Beispiel, wenn Kunden gerne zum Skifahren mal für 10 oder 14 Tage in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer auf dem Campingplatz fahren, dann müssten sie ja nach den 6 Tagen etwa, wenn beide Tankflaschen leer sind, erstmal alles wieder abrudeln und gucken, dass sie zu einer Tankstelle fahren, um dann wieder nachzutanken. Diese Kunden nehmen dann gerne einfach eine Tankflasche, die sie außerhalb des Skiurlaubs das ganze Jahr über nutzen und eine Tauschflasche, die sie dann dem Tauschflaschendienst am Campingplatz einfach wiedergeben können und da immer wieder austauschen. Eine Alternative ist auch noch, dass ich einen Anschluss mache, wo ich quasi eine externe Gaszufuhr noch anschließen kann. Sowas verbauen wir auch. Ist aber jetzt nicht die häufigste Entscheidung der Kunden.
Das muss ja dann auch auf dem Campingplatz angeboten werden, ne? Das hat ja auch nicht jeder Campingplatz, dass man da dann quasi vor Ort direkt sich ans Gas dran klemmen kann.
Genau, genau. Das hat auch nicht jeder Campingplatz, aber manche Campingplätze haben es. Vor allen Dingen in der Nähe von Skigebieten gibt es halt doch einige, die das anbieten.
Jetzt da gerade noch eine weitere Frage in die Richtung, weil mir das gerade noch einfällt. Gäbe es dann auch die Möglichkeit, über Ventil oder ähnliches quasi noch einen externen, extern hast du ja gerade gesagt, aber einen externen Gasanschluss zu haben, wo ich mir quasi noch eine Flasche neben das Wohnmobil zum Beispiel stelle?
Genau, das wäre der gleiche Anschluss.
Ah, okay.
Ja. Was wir dann auch haben, zum Beispiel Leute, die jetzt mal einige Wochen oder auch Monate auf dem Campingplatz stehen bleiben wollen, die können sich dann halt eine 33 Kilogramm Flasche neben das Wohnmobil oder neben den Wohnwagen stellen. Die muss natürlich gegen Umfallen gesichert sein. Da gibt es auch wieder bestimmte Anforderungen. Aber dafür ist dann diese externe Gaseinspeisung, so wie es heißt, nützlich.
Okay, dann bin ich beruhigt. Das hatten wir nämlich an unserem Clueliner dran und ich habe das auch tatsächlich genutzt, wenn wir lange standen und wollte jetzt nochmal gucken, ob das sauber war. Eine Bastellösung war oder ob das durchaus okay ist. Okay. Genau, also ich wollte das nur mal kurz zusammenfassen. Also ihr habt halt ganz viele Möglichkeiten. Es kommt sehr stark auf euer Reiseverhalten an, wie ihr quasi welche Arten miteinander kombiniert, also wie unabhängig ihr sein müsst, wie häufig ihr auch Gas tanken fahrt, weil der Vorteil der Gastankflasche ist, ich kann an jeder Tankstelle, die LPG-Gas oder an den meisten, die quasi Autogas, LPG anbieten, tanken. Das ist aber auch der Nachteil, ich muss halt dahin fahren zum Tanken. Und ja, wie wir gerade gehört haben, wenn ich lange irgendwo stehe oder vielleicht sogar eingeschneit bin, wie ja jetzt gerade, während wir aufnehmen, in Bayern ist der Fall ist, dann habe ich halt so ein bisschen das Problem, dann wird der Vorteil plötzlich zum Nachteil. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, so ein bisschen aufs Reiseverhalten zu achten. Und Plan B oder ne, der sozusagen Änderungsplan kann ja auch immer nochmal so ein externer Anschluss sein, wenn ihr irgendwo lange steht. Okay, jetzt Nele, bist du dran.
Ja, ich würde nochmal kurz gerne auf das Einbauthema zurückkommen. Also wir haben ja gerade schon die Voraussetzungen im Gaskasten kurz umrissen. Aber sicherlich interessiert es die Leute draußen auch, wie genau so eine Gastankflasche verbaut wird.
Also die Hersteller der Gastankflaschen machen in dem Fall die Vorgaben. Es gibt in Europa ja die Regelung, dass alle Produkte, die verkauft werden, eine entsprechende CE-Konformität nachweisen müssen. Und zum Beispiel Alugas weist das nach, indem sie halt das komplette System aus der Gastankflasche, aus der Halterung, Betankung, Schläuche und so weiter haben überprüfen lassen und dafür gibt es die Konformitätserklärung CE 0036 in dem Fall. Also die 0036 steht dafür, dass der TÜV Süd GmbH diese Überprüfung gemacht hat und so müssen die Flaschen verbaut werden. Also die Flaschen müssen fest im Gaskasten verbaut werden. Fest gibt's jetzt, das ist jetzt keine Anforderung an bombenfest oder was weiß ich, wie man es jetzt macht, sondern fest heißt in dem Fall nur, dass sie nicht ohne Werkzeug entnehmbar sein dürfen.
Das ist ja quasi genau der Unterschied auch zur, sag mal, Tauschflasche. Die muss ja auch irgendwie befestigt sein, aber da hat man halt einfach einen Gurt, der mit einem Clips oder sowas zusammengehalten wird. Das reicht da sozusagen aus und das ist aber für eine Gastankflasche nicht das Richtige, sondern die kann ich maximal mit Werkzeug dann wieder rausbauen.
Ja, genau.
Dann gibt's ja auch Leute, die gerne selber basteln, so wie mein Ehemann. Beim Thema Gas sind wir aber persönlich sehr vorsichtig. Was würdest du denn sagen, kann man so eine Tankflasche selber nachrüsten oder muss man damit zwingend in eine Fachwerkstatt?
Also wer jetzt handwerklich geschickt ist, der kann die Flaschen selber einbauen. Wir bieten es für unsere Kunden auch an, dass sie im Nachhinein zu uns kommen können, dass wir quasi dann eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Montage ausstellen, damit der Kunde halt an sich wieder sicher geht und das auch nachweisen kann. Eine gesetzliche Anforderung dafür gibt es nicht. Nur wenn ich halt die Sachen nicht so einbaue, wie der Hersteller es jetzt vorgibt, verliere ich dadurch vollautomatisch die Zulassung für die ganzen Sachen und muss mir dann auch darüber im Klaren sein, dass ich schlimmstenfalls meinen Versicherungsschutz fürs Fahrzeug verliere, wenn mal irgendwas passiert. Vielleicht noch ein Hinweis, etwa 80% der Kunden, die zu uns kommen und die Bestätigung der ordnungsgemäßen Montage haben möchten, müssen erst nochmal nacharbeiten.
Okay.
Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht Vida Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt vida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
Was sind da so die Klassiker, die nachgearbeitet werden müssen? Gibt es die oder ist es sehr, sehr unterschiedlich?
Nein, es ist eigentlich immer der gleiche Fehler, der auch explizit in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Wer die Gasflaschen sich anschaut, egal ob jetzt Tauschflasche oder Tankflasche, der weiß, dass es eine geschweißte Konstruktion ist. Und etwa auf halber Höhe der Flasche gibt es rundherum nochmal eine Schweißnaht. Und die Wandhalterung, mit der die Flaschen dann an der Wand befestigt werden, haben eine Ausnehmung seitlich da dran. Und diese Ausnehmung muss eben auf Höhe der Schweißnaht sein, um sicherzugehen, dass es nicht durch irgendwelche Zufälle zum Kontakt zwischen dem Edelstahlhalter und der Aluminiumflasche kommen kann. Denn das würde halt zu Kontaktkorrosion führen.
Okay, also da steige ich jetzt gerade schon wieder aus mit meiner Geduld, weil bei mir muss immer alles schnell gehen, wenn irgendwas verbaut wird. Ich entscheide mich jetzt also als Kundin oder als Kunde, ich möchte da jetzt selber nicht Hand anlegen, also möchte mir das alles ersparen, hier Bedienungsanleitungen zu wälzen und so weiter und gehe damit lieber in eine Fachwerkstatt. Woran erkenne ich eine Fachwerkstatt, die das mir sicher einbauen kann? Gibt es in Deutschland für alles irgendwelche Siegel oder Zulassungen oder sonst was? Oder was würdest du sagen, wie finde ich da jemanden?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt dafür eigentlich keine Zertifikate oder sowas. Eigentlich gibt es schon Zertifikate, weil wir sind zum Beispiel eine der ersten Firmen in Deutschland gewesen, die von Alugas zertifiziert worden ist für den Einbau deren Gastankflaschen. Aber es gibt natürlich auch andere Firmen, die Gastankflaschen einbauen, wo ich dann teilweise Kunden später bei uns sehe, die dann sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig montiert worden ist und wo ich dann teilweise mir wirklich meine zwar kurzen, aber doch Haare raufen muss, weil da halt sehr viele Fehler oder Ungenauigkeiten gemacht werden, die so einfach nicht gehen. Es gibt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, einige Gastankflaschen, die angeboten werden bei uns, die wir jetzt bewusst nicht einbauen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf eingehen soll weiter, aber bei den Firmen würde ich mir es halt auch nicht montieren lassen.
Also mit Angeboten bei uns meinst du in Deutschland?
Nee, Angeboten bei uns bei autarka.de.
Ah, okay. Das heißt also, ein guter Weg wäre zu gucken, welches System würde ich mir gerne verbauen lassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich für Alugas entscheide, dann gucken, dass die Fachwerkstatt von der Firma Alugas zertifiziert ist oder eben bei anderen Anbietern genauso darauf achten, dass da irgendeine Art von bestätigter Kooperation besteht, sage ich jetzt mal, oder Zertifizierung.
Machen das alle Hersteller von Gastankflaschen, dass sie Werkstätten die Zertifizierung anbieten oder machen das nicht alle?
Nein, das machen nicht alle. Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Und es gibt auch keine große deutschland-europaweite Zertifizierung, dass man das als Werkstatt quasi herstellerunabhängig zertifiziert bekommt?
Nein.
Okay, also da ist es dann für Endkunden tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sich da die richtige Werkstatt auszusuchen. Dann können wir da jetzt keine allgemeingültigen Tipps geben.
Nee, leider Gottes nicht, nein.
Okay.
Jetzt driften wir ja gerade oder steuern wir gerade auf ein Thema zu, was in den Campinggruppen an den Lagerfeuern, in den Campingstammtischen immer ein riesiges Thema ist und vermutlich auch bei euch ja nicht selten aufschlägt und bei uns auch immer wieder für Diskussionen sorgt und letzten Endes auch aus, als Kommentar auf unsere YouTube-Videos und unsere Podcasts und Artikel kommt. Jetzt gibt's immer wieder die Diskussion, sind jetzt diese Gasflaschen, sind sie erlaubt, sind sie nicht erlaubt? Also diese Gastankflaschen, darf ich sie nutzen, darf ich sie nicht nutzen? Was schlägt denn da so an Feedback bei euch auf und wie nehmt ihr so die Situation wahr?
Ja, wir kriegen natürlich auch immer wieder die unterschiedlichsten Aussagen von Kunden, die jetzt bei irgendwelchen Gasprüfungen oder Hauptuntersuchungen waren, wo dann irgendwelche Aussagen präsentiert werden. Also im Grunde genommen ist es so, dass man sagen kann, in Europa es ist das erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Ja. Wir haben jetzt in dem Fall ja die Alugas-Tankflaschen, die verbaut werden, mit dem Edelstahlhalter, mit den Spannbändern, dass sie eben nicht ohne Werkzeug entnommen werden können. Und dadurch wird dieser Gasdruckbehälter zu einem ortsfesten Gasdruckbehälter. Das Gegenteil von ortsfest ist ortsbeweglich. Ein ortsbeweglicher Gasdruckbehälter ist eine Tauschflasche, weil ich die nämlich von seinem ganz einfach von ihrem Platz im Gaskasten durch Lösen der Stoffbänder entnehmen kann. Und es gibt in Deutschland oder in Europa, das nennt sich die TRBS, Technische Richtlinien Betriebssicherheit, die gibt es in mehreren tausend verschiedenen Ausgaben. Dort ist explizit verboten, ortsbewegliche Gasdruckbehälter an der Tankstelle zu befüllen. Also es ist explizit verboten, dort eine Tauschflasche an der Tankstelle zu befüllen.
Und das ist auch ein bindendes Recht, also muss ich mich daran halten oder ist es nur irgendeine Empfehlung, um die Betriebssicherheit einzuhalten und nur wenn was passiert, habe ich ein Problem?
Nein, das ist ein bindendes Recht. Ich kriege es jetzt nicht zusammen, inwieweit das oder in welchen Paragraphen das ist, aber diese technischen Richtlinien Betriebssicherheit sind für alle bindend. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur eine Norm als Hinweis, so sollte man es machen, sondern das ist wirklich eine verpflichtende Regelung, ohne die jetzt zum Beispiel eine Tankstelle auch überhaupt keine Zulassung als Tankstelle bekommen würde.
Na okay, das heißt, ich könnte mich zwar darüber hinwegsetzen als Kunde, wenn ich das aber tue, gefährde ich sozusagen die Betriebssicherheit der Tankstelle und dann hätte quasi der Tankstellen Pächter, Inhaber, wer auch immer, quasi eben das Interesse daran, dass ich das nicht tue.
Ja, klar.
Ja, okay.
Also das ist ja jetzt auch kein, es ist ja nicht so, dass es nicht funktionieren würde. Ja, rein theoretisch kann man ja Gas in diese Flasche reinkriegen. Nur zum einen gefährde ich mich damit, ich gefährde andere, die vielleicht auch gleichzeitig an der Tankstelle damit, ich gefährde die ganze Tankstelle, da können riesige Umweltschäden durch entstehen, da hängen Existenzen dran, da hängen Leben dran und so weiter. Also das ist ja kein Kavaliersdelikt da. Mhm.
Und im Gegensatz dazu die ortsfeste oder der ortsfeste Gasdruckbehälter, sprich die Gastankflasche.
Nein.
Da siehst du rechtlich die Voraussetzungen gegeben, dass die also befüllt werden darf, auch durch mich als Fahrzeugbesitzer.
Genau, weil in dem Fall nämlich die Anforderungen aus diesem TRBS eingehalten werden. Das heißt, es ist sichergestellt, dass die Flasche sich nicht von der Stelle bewegen kann. Es ist sichergestellt, dass dieser 80% Füllstopp da drin ist, ja, und die Tankstelle stellt sicher, dass sie auf diesen 80% Füllstopp auch entsprechend reagiert. Sprich, die Zapfsäule erkennt, wenn es den Stopp gibt innerhalb der Flasche, dass dann direkt der Befüllvorgang von außen auch gestoppt wird.
Jetzt gibt's ja durchaus widerstreitende Aussagen, die auch in der Öffentlichkeit kursieren, auch zwischen den Verbänden, die im engeren Sinne mit dem Thema Gas zu tun haben. Du lachst schon, du kennst ja die Diskussionen. Kannst du da mal vielleicht die gegensätzlichen Standpunkte einmal kurz umreißen, über die wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal gesprochen hatten?
Ja, es ist halt so, dass dass manche Verbände versuchen, ihre Standpunkte zu untermauern, indem sie immer wieder neue Argumente ins Feld führen, aber nie das Ganze wirklich rechtlich untermauern. Also es gibt in den letzten Jahren ist immer wieder die Forderung gekommen, dass eine Tankflasche nur dann verbaut werden darf, wenn sie der UNECER 67 entspricht. Diese UNECE steht für die Vereinten Nationen des europäischen Wirtschaftsraumes. Das ist eine europaweit verbindliche Regel. Auch die Schweiz hat sich diesem europäischen Wirtschaftsraum in dem Fall angeschlossen und in dem gilt die Regel auch. Und diese UNECER 67 besagt oder enthält Regeln für die Ausrüstung von Fahrzeugen mit Gasdruckbehältern, für die flüssige Gasentnahme für den Motorbetrieb. Und nur darum geht es in der Form. Das heißt, diese Regel muss eingehalten werden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Benzin-Pkw mit einem zusätzlichen Gasantrieb ausstatten will. Dann muss der Tank so fest im Fahrzeug verbaut werden, dass er jetzt zum Beispiel bei einem Unfall mit der 20-fachen Erdbeschleunigung in Fahrtrichtung und 8-facher oder 8G quer zur Fahrtrichtung befestigt ist. Ich darf vom Tank oder die Tankentnahme muss verrohrt sein bis dorthin, wo ich halt das Gas im Motor verbringe. Das ist, darf also da kein Schlauch sein und so weiter und so fort. Nur in unseren Campingfahrzeugen entnehmen wir das Gas nicht flüssig und wir fahren ja auch nicht damit. Und deswegen gilt diese Norm für uns nicht.
Also wir fahren nicht damit, bedeutet, wir treiben unser Fahrzeug nicht damit an.
Genau, also der Motor wird damit nicht betrieben, genau.
Ja, die Überschrift der Richtlinie ist ja auch, wir haben die uns auch angeguckt, lautet ja auch tatsächlich, dass es für Fahrzeuge ist, die eben einen LPG oder einen Gasantrieb haben. Und das, also es mag vielleicht Wohnmobile geben, die das haben, aber das ist ja so eine winzig kleine Menge, dass das nicht wirklich eine Rolle spielt.
Also das heißt dann zusammenfassend, dass der eine oder andere Verband, der vielleicht auch ein Interesse daran hat, dass das Thema Tauschflaschen weiter gefördert wird, eine Richtlinie heranzieht für seine Argumentation, die eigentlich gar nicht für diesen Anwendungsbereich gültig ist, richtig?
Das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, dass ich gerade gesagt habe, manche Tankflaschen bieten wir nicht an. Und zwar biete ich bewusst keine Tankflasche an, die von sich selbst behauptet, wir erfüllen die UNECER 67. Mhm. Denn für mich schließt sich das gegenseitig aus. Wie kann ich einen Gasdruckbehälter bauen, aus dem das Gas flüssig entnommen wird und dementsprechend die Vorschrift erfüllen, wenn ich das Gas dort gar nicht flüssig entnehme?
Okay.
Mhm. Ah, das heißt, auch für mich nochmal und auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht ganz so tief in der Thematik drin sind, also ein Fahrzeug, was mit einem Gasantrieb fährt, also ein umgebauter Benzinmotor, das heißt, da wird nicht mit dem gasförmigen Gas gefahren, sondern da wird Flüssiggas quasi in den Motor eingebracht, wie eben auch ja das Benzin flüssig ist.
Genau.
Ah, okay. Und das ist ja nicht bei unserer Verbrennung gegeben. Das heißt, wir müssten dann zusätzlich ja noch einen Vergaser haben, der dann quasi aus dem Flüssiggas wieder gasförmiges Gas sozusagen macht.
Genau.
Das heißt, auch diese Anbieter berufen sich auf eine Norm, die nicht für den Anwendungszweck geeignet ist.
Genau. In dem Fall ist Norm, ich habe zwar gerade selber Norm dazu gesagt, aber es ist eigentlich wirklich eine Rechtsvorschrift.
Okay. Ich habe übrigens vielleicht für alle da draußen, die das Thema KI und AI und Sprachmodelle mitbekommen haben, ne? Also es gibt ja so Dinge wie ChatGPT und so weiter, was wir auch mal gemacht haben jetzt in Vorbereitung auf den Podcast. Wir haben ja diese Regel 67 oder diese Norm 67, die aus fast 100 Seiten besteht, mal in so ein Sprachmodell reingegeben. Und ich habe auch mal ganz gezielt gefragt, sag mal, gilt das, was hier drin steht, auch für Fahrzeuge, die keinen Gasantrieb haben? So, das ist jetzt keine Rechtsberatung, das ist auch nichts, worauf ihr euch berufen könnt, aber trotzdem erstmal wieder eine weitere Fakt. Nein, die Regelung Nummer 67 gilt laut ihren Anwendungsbereich nur für Fahrzeuge, in deren Antriebssystem verflüssigte Gase verwendet werden. Das heißt, sie bezieht sich speziell auf Fahrzeuge mit Flüssiggasantrieb, in Klammern LPG, und regelt die Genehmigung der dafür erforderlichen Ausrüstung. Jetzt kommt's: für Fahrzeuge ohne Gasantrieb, die aber über eine reine Flüssiggasheizungsanlage verfügen, ist die Regel Nummer 67 nicht anwendbar. Für diese Fälle gelten gegebenenfalls andere spezifische Regelwerke und so weiter und so fort. Also das ist auch nochmal das, was Andreas quasi gerade gesagt hat, nochmal von, ich will jetzt nicht sagen, einer zweiten Quelle bestätigt, aber zumindest die Sprachmodelle sind ganz gut darin, Sprache zu erkennen und die Dinge, die wir brauchen, quasi daraus zu ziehen. Und das würde das Ganze jetzt nochmal untermauern. Das ist natürlich alles auch keine Rechtsberatung. Und da landen wir jetzt, glaube ich, aber auch noch bei einem anderen wichtigen Punkt, was wir auch immer mal wieder in den Gruppen lesen und auch schon mal als Frage bekommen haben. Jetzt habe ich mir so eine Gastankflasche einbauen lassen. Alles schön, alles super. Jetzt bin ich ja irgendwann mal wieder dabei, dass ich meine Hauptuntersuchung machen muss und die prüfen dann auch die Gasanlage und dann sagt der Prüfer zu mir, nee, also hier so eine Gasflasche, das ist nicht zulässig. Die musst du ausbauen, sonst kriegst du bei mir keinen, also in Umgangssprache TÜV, und der Prüfer wird natürlich sagen, keine Hauptuntersuchung. Was mache ich dann?
Also grundsätzlich mal, wenn das jetzt heute passiert, begeht der Prüfer dort einen Rechtsbruch, denn die Gasprüfung ist vom Gesetzgeber zum 01.04.2022 ersatzlos gestrichen worden. Die G607-Prüfung, so wie sie vom Verband ja auch genannt wird, ist vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen worden und ist dann über Umwege auch verpflichtend gemacht worden. Und dann haben sich auch teilweise die Prüforganisationen da dran gehängt und haben diese Prüfung mit aufgenommen. Das heißt, der Kunde wurde genötigt, die Gasprüfung machen zu lassen, denn ohne Bestehen der Gasprüfung kriegte er keine Hauptuntersuchung. Die Krux bei der ganzen Geschichte ist, dass die Prüforganisationen nur das prüfen dürfen, was der Gesetzgeber ihnen als Aufgabe übergeben hat. Und der Gesetzgeber hat keiner Prüforganisation jemals die Gasprüfung gegeben, sodass das also in dem Fall schon eine sehr windige Konstruktion ist, was dort gemacht worden ist. Es gibt dafür inzwischen auch schon einige Gerichtsurteile, aber ich möchte jetzt nicht hier noch tiefer ins Detail gehen. Das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, ich muss die Gasprüfung machen, sollte man als Endkunde immer darauf hinweisen, Moment, die Gasprüfung ist abgeschafft worden. Es kann natürlich sein, dass es in ein paar Jahren durch den Gesetzgeber neue Vorschriften gibt, weil grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, alle zwei Jahre mal eine Gasanlage überprüfen zu lassen, denn es kann immer mal was passieren dabei. Aber verpflichtend darf sie nicht sein. Wer zu uns kommt und sagt, ich möchte eine Gasprüfung haben, dem bieten wir die Gasprüfung an, auf freiwilliger Basis. Wir bestätigen dann auch, dass alle Geräte entsprechend in Ordnung sind, wenn denn die Prüfungen positiv abgeschlossen sind. Aber wir machen keine Einträge mehr in dieses sogenannte gelbe Gasprüfbuch und wir haben auch keine Plaketten mehr dazu, denn wie gesagt, der Gesetzgeber hat das verboten.
Es kann aber ja auch sein, dass der Prüfer, von welcher Prüforganisation dann auch immer, den Einbau beanstandet zum Beispiel. Also dass er zum Beispiel sagt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, dass Gastankflaschen grundsätzlich nicht zulässig sind. Was würdest du da den Kunden empfehlen, die davon betroffen sind?
Man hat als Endkunde meistens gegenüber so einem Prüfingenieur relativ schlechte Chancen, argumentativ vorzugehen. Also meine Empfehlung da wäre, sich einen Prüfingenieur oder eine Prüforganisation zu suchen, die wirklich Ahnung hat. Und ich würde auch demjenigen sagen, der das mir gegenüber sagen würde, dass ich mit Sicherheit nicht bereit bin, die Prüfgebühr zu bezahlen dafür. Da kennen wir auch genügend Kunden, die das schon durchgezogen haben. Und ich bin jedes Mal aufs Neue gespannt, wenn ich mit meinem Wohnmobil zum TÜV, DEKRA, wie auch immer sie heißen, fahre, ob ich denn diesmal wohl Diskussionen kriege oder nicht. Ich komme überraschenderweise jedes Mal ohne jegliche Nachfrage oder Diskussionen dadurch.
Das heißt, du könntest auf jeden Fall auch die Prüfer, zu denen du fährst, empfehlen, weil die scheinen das quasi zu wissen, wie die aktuelle Regelung ist und demzufolge nicht rumzudiskutieren.
Ja, haben wir auch einige Male schon gehabt, dass wir halt Kunden gesagt haben, die jetzt Probleme hatten, okay, die jetzt hier aus der Gegend kommen, fahr mal da und dahin und da gibt es keine Probleme und das Ganze ist auch rechtlich auf der sicheren Seite.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich reite jetzt noch mal ein bisschen auf den Punkt herum, weil mir jetzt dazu auch noch mal eine Nachfrage eingefallen ist. Wenn so eine Gastankflasche montiert wird, muss die auch irgendwo eingetragen werden in den Fahrzeugpapieren? Oder ist da eine eigene TÜV-Abnahme auch erforderlich?
Nein, für eine Gastankflasche gilt das nicht. Da sind wir wieder bei dieser Regelung R67 zusammen mit der Regelung R115, meine ich, ist es. 110 oder 115, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ist es so, dass wenn der Pkw umgerüstet wird auf Antrieb Flüssiggas, dann muss eine sogenannte Gasanlagenprüfung stattfinden. Und diese Anlage wird dann auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Diese Gasanlagenprüfung wird auch regelmäßig wiederholt. Die ist dann zum Bestehen der Hauptuntersuchung erforderlich. Für die bei uns verbauten Gastankflaschen gibt es keine Rechtsgrundlage, auf derer die Flaschen überhaupt eingetragen werden könnten.
Das heißt, es dürfte ja auch aufgrund dieses Einbaus dann die Hauptuntersuchung beziehungsweise das Bestehen der Hauptuntersuchung gar nicht verweigert werden.
Stimmt. Und ich kann jedem Kunden nur empfehlen, der so etwas beim TÜV erfährt, sagt dem Prüfingenieur oder amtlich anerkannten Sachverständigen, also da gibt es auch wieder unterschiedliche Ausbildungsgrade, dass ihr das schriftlich ausführlich begründet haben möchtet, warum die Hauptuntersuchung verweigert wird. Da ist die Prüforganisation oder der Prüfingenieur zu verpflichtet, das ausführlich zu begründen.
Und was wäre dann der nächste Schritt? Also wenn ich jetzt betroffen bin, ich bekomme dann jetzt eine ausführliche Begründung. Was mache ich damit?
Also unseren Kunden bieten wir an, schickt uns die Begründung zu, dann können wir euch entsprechende Argumente an die Hand geben, um es vielleicht an dieser Prüfstelle noch hinzukriegen. Letzten Endes, am häufigsten wird die Lösung gewählt, sie fahren zu einer anderen Prüforganisation, kriegen dann da ihre Hauptuntersuchung. Mhm. Ja, es gibt aber auch Fälle, wo Kunden gesagt haben, das lasse ich nicht so auf mir sitzen und wer eine Rechtsschutzversicherung hat, der kann das gerne auch dann da mal durchexerzieren.
Und kennst du Kunden, die es durchexerziert haben? Also ja. Das heißt ja dann vor Gericht wahrscheinlich.
Ja.
Und wie sind die Fälle ausgegangen?
Also ich weiß von zwei Fällen, wo die Urteile erfolgt sind und da haben die Prüforganisationen nicht gut bei abgeschnitten.
Okay. Also da dann am besten alles vorsichtshalber schriftlich festhalten, ist der Tipp.
Ja, definitiv.
Das sorgt ja vielleicht auch nochmal für ein paar Gedankengänge beim Prüfer, dass er sich nochmal Gedanken darüber macht. Das ist, muss ja auch ne, gar nicht böse Absicht sein. Das kann ja manchmal auch einfach Routine sein, weil man das schon immer so macht. Und so eine Geschichte macht es nicht besser. Aber manchmal löst ja dann quasi auch so eine Nachfrage nach einer genauen Erklärung nochmal durchaus Denkprozesse aus, die vielleicht auch nochmal zum Ändern der Handlung führen, kommt immer ein bisschen auch auf den Menschen drauf an, was wie reflektionsfähig er letztendlich ist. Aber ja, lass uns da nicht so tief drauf eingehen.
Ja, eine Sache würde ich da gerne noch zu sagen. Also ich möchte jetzt nicht im Allgemeinen sämtliche Prüfingenieure oder Sachverständige oder sowas irgendwie schlecht machen oder was weiß ich was. Das ist oft nicht so, dass sie das nicht wollen, sondern dass es teilweise Vorgaben aus der eigenen Organisation sind, die sie dazu bringen, so zu handeln. Und wir haben in Deutschland sehr, sehr gute Prüforganisationen, die auch wichtig sind, um wirklich die Verkehrssicherheit einzuhalten. Also ich möchte jetzt nicht da irgendwie alle über einen Kamm scheren und sagen, ihr versteht, was ich meine.
Ja, genau, man hört ja auch nur von den Fällen, wo es nicht geklappt wird. Also es schreibt ja auch keiner in eine Facebook-Gruppe rein, ja, ich habe Gastankflasche verbaut und war gerade beim TÜV, alles super. Also von daher ist natürlich so eine Diskussion auch immer ein bisschen verzerrt und gar nicht repräsentativ. Das ist auch wichtig, das nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen.
Und auch nochmal, wenn wir hier vom TÜV sprechen, dann meinen wir da im Normalfall nicht den TÜV als Organisation selber, sondern wir meinen das als umgangssprachlichen Begriff für die Hauptuntersuchung für alle Prüforganisationen, die das machen können. Das kann nicht nur der TÜV, das kann die DEKRA und die GIV und noch viele andere machen.
Ja. Genau, GTÜ, ne? Also, KÜS GTÜ, und so weiter.
Genau, ja. Das soll jetzt hier keine Werbung für irgendjemanden sein, aber TÜV ist
nun
mal
wie
Tempo quasi ein allgemeiner Begriff geworden und deswegen seht es uns nach, wenn wir das nicht ganz richtig verwenden. Wir versuchen uns natürlich auch aber an der, sagen wir mal, normalen Sprache von euch da draußen oder von den meisten Menschen zu orientieren und da ist es nun mal immer noch, obwohl es schon lange HU heißt und Hauptuntersuchung, Auch ich mich immer wieder, wie ich sage, wir müssen mal wieder TÜV machen. So, ne? Also das nochmal, um das klarzustellen, wir wollen da niemanden bevorzugen. Oder
ich sage auch immer, das Auto muss wieder zum TÜV und fahr dann zur DEKRA. Genau. Ich würde nochmal gern auf das Thema Zulassung zurückkommen. Wir haben es jetzt an mehreren Stellen schon angesprochen, die CE-Zulassungsgeschichte. Du hattest vorhin spezifisch die Alugas-Tankflaschen erwähnt, dass die eben dann mit einem ganzen Set und Montageanleitung und so weiter kommen. Da will ich nur noch mal zur Sicherheit die Frage stellen, also die anderen Flaschen, die bei euch verbaut werden, nehme ich an, haben auch eine CE-Zertifizierung. Du nickst?
Genau.
Okay, ich übersetze es mal für die Hörer, die dich nicht sehen. Also Andreas nickt ganz heftig. und dann wäre dazu auch noch mal eine relativ banale Frage, aber gilt diese Zulassung, diese CE-Zulassung dann nur für den Einbau sozusagen oder umschließt die auch die Nutzung, also sprich die Betankung, wenn ich mich eben an alle Vorschriften halte, die aus Bedienungs- und Montageanleitung und so weiter hervorgehen?
Die gilt auch für die Betankung, denn für Alugas zum Beispiel hat ja TÜV Süd GmbH überprüft, ob, wenn das ganze System so montiert wird, wie der Hersteller es vorgibt, dann auch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden können. Und dementsprechend gilt es nicht nur für die Montage, sondern auch für die spätere Nutzung.
Okay. Ich überlege gerade, wie wir jetzt den Bogen nochmal spannen. Wir hatten im Vorgespräch ja auch über das europäische Recht gesprochen. Also dass quasi über ganz Europa hinweg dann für diesen Fall dieselben Regeln gelten. Das heißt, wenn ich mir in Deutschland eine Gastankflasche einbauen lasse, dann ist davon auszugehen, dass ich auch in Spanien damit keine Probleme bekomme.
Ja, genau.
Der Sebastian guckt ein bisschen skeptisch.
Ja, ich würde ja als ein Mensch, der in Portugal sich gerade aufhält, das nicht ganz so euphorisch sagen, warum. Also auch da die Erklärung, also wenn, auch wenn ich dir grundlegend recht gebe, aber der portugiesische Staat zum Beispiel beugt oder bricht ganz klar EU-Recht zum Beispiel, was das Thema Import von Fahrzeugen angeht. Das heißt, damit verdient der Staat quasi Geld und bricht sozusagen ganz bewusst europäisches Recht und nimmt auch die Strafen dafür in Kauf. Deswegen mag es wahrscheinlich meistens gelten, aber ich würde sozusagen das nicht ganz so euphorisch machen, weil eben auch Staaten Recht brechen können, nicht nur Menschen. Und es mag also sein, dass man dann an irgendjemanden gerät, irgendwo, der quasi für sich erstmal entscheidet, ich sehe das anders. Das haben wir ja auch gerade mit Prüforganisationen und Prüfern besprochen. Das kann uns genauso gut in Deutschland passieren. Also und vielleicht nicht häufig, aber wir sehen es auch in den Diskussionen, dass das immer wieder passiert. Und deswegen, ja, grundlegend ist das so. Und wenn es euch aber passiert, dass irgendjemand quasi andere Meinung ist und euch das verwehrt, dann lasst euch das, ist erster Punkt, das natürlich bestätigen schriftlich immer. Und im Zweifel versucht nochmal jemanden anders zu fragen, der das Gleiche macht, weil dann unter Umständen ihr eine andere Aussage bekommt. Also das, ich möchte es nochmal aus Grund eigener Erfahrung ein wenig sozusagen mehr erklären.
Ja, natürlich, da gebe ich dir recht. Ich kann immer an jemanden geraten, der Meinung ist, dass das so etwas nicht zugelassen ist. Gerade im Ausland, wenn ich da muttersprachlich nicht so fit bin, habe ich relativ wenig Chancen, solche Diskussionen mit den Leuten zu gewinnen. Aber wenn mich halt ein Tankwart nicht Gas tanken lässt, dann fahre ich zur nächsten Tankstelle und mache das da. Also
genau.
Da ist jetzt auch nicht das Problem.
Das haben wir nämlich tatsächlich auch schon erlebt, dass wir mit unserem Clueliner, der einen richtigen Gastank mit einer richtigen normalen Tankvorrichtung sozusagen ausgestattet ist, dass wir an eine Tankstelle tanken wollten. Die haben gesagt, nee, Wohnmobile nicht, es geht hier nicht. Und kann man jetzt diskutieren und fragen, warum, oder halt einfach sagen, komm, dann fahren wir weiter, suchen uns die nächste. Wie gesagt, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen, man fährt oft besser, wenn man nicht unbedingt auf sein Recht besteht, es sei denn natürlich, die Auswirkungen sind deutlich schlimmer, als zur nächsten Tankstelle zu fahren.
Genau.
Ja, das war jetzt ein Parforce-Ritt durch die komplexe Thematik Gastankflaschen. Sicherlich gibt es da auch noch Punkte, die noch viel tiefer gehen, die wir jetzt heute nicht beleuchten konnten, auch im Hinblick auf unsere, ich sage jetzt mal, interne Vorgabe zu gucken, dass wir so im Rahmen von einer Stunde bleiben. Mich würde mal interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr mit dem Thema Gastankflaschen schon Erfahrungen gemacht oder liebäugelt ihr damit, euch sowas verbauen zu lassen? Dann schreibt uns gerne an podcast@camperstyle.de oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Das findet ihr alles auch nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr auch schon mal vielleicht mit eurer Tankflasche an einen Prüfer geraten seid, der euch damit nicht davonkommen lassen wollte, dann wollen wir das natürlich auch gerne wissen, einfach um so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wie weit verbreitet auch diese Problematiken sind.
Und ganz wichtig auch die Richtlinien und Gesetze und so weiter, auf die wir uns jetzt bezogen haben, die auch der Andreas angesprochen hat, die verlinken wir euch so, es uns möglich ist. Also die meisten können wir verlinken. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr auch selber nochmal gucken. Wie gesagt, mein Trick ist immer, gerade diese sehr umfangreichen Regelgesetzeswerke packe ich in ein Sprachmodell wie ChatGPT oder Claude.ai. Die können wir euch auch nochmal verlinken. Die kann man zum Teil kostenlos benutzen und da kann man halt wirklich so ein PDF hochladen und kann dann diesem, also falls ihr das auch gar nicht kennt, das sind quasi Sprachmodelle. Das heißt, sie sind trainiert mit zig Milliarden von Texten aus dem Internet und können quasi euch Rede und Antwort stehen. Das ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das ist auf keinen Fall irgendwas rechtlich Bindendes, aber das zeigt einem schon mal so ein bisschen, ob man in die richtige Richtung denkt und geht und interpretiert. Und es hilft einem zumindest, Gesetzestexte nochmal zu prüfen. Das ersetzt niemals einen Anwalt, das auch noch dazu gesagt, falls das jemand jetzt interpretiert. Aber wir packen euch das gerne nochmal rein und so, wie gesagt, gucken wir auch häufig, dass wir uns einen schnellen Überblick über Gesetze schaffen, weil ihr wisst alle, juristisches Deutsch ist stellenweise sehr kompliziert zu verstehen und damit kann man sich eben als normaler Mensch, der kein Jura studiert hat, doch nochmal einfacher machen, die Sachen zu verstehen. Und so helfen wir uns zum Teil eben auch, um Sachen besser verständlich zu machen. Und ich habe es vorhin einmal vorgelesen. Das bedeutet nicht, dass es rechtlich bindend ist. Auch das, was Andreas sagt, muss nicht rechtlich bindend sein, weil es ist auch kein Anwalt und es ist auch keine Beratung. Aber es ist halt sehr viel Praxiserfahrung, vor allen Dingen auch sehr viel Lernen, Lehrgänge, Zertifizierungen, die zu diesen Aussagen führen. Und da müsst ihr jetzt selber entscheiden, wie ihr damit umgeht. Aber wie gesagt, wir packen euch auch die rechtlichen Sachen nochmal in die Shownotes, damit ihr auch die nochmal für euch da habt und hier nicht nur irgendwas von uns erzählt wird, sondern wir euch auch zeigen, guckt mal, da kommt das her und da kommt das her. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich schon mal, wie immer, als allererster. Ich hoffe, ihr habt was für euch mitgenommen. Ihr konntet was lernen. Es hilft euch vielleicht in Richtung Gastankflasche euch zu entscheiden oder ihr habt das erste Mal davon gehört oder wie auch immer. Ich fand es spannend. Ich habe vor allen Dingen viel gelernt durch die Vorabgespräche schon mit Andreas und auch die eigenen Recherchen und bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuhören, bei Andreas, dass er da war. Übergebe das Wort an Nele und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ja, von mir wie immer der Hinweis, folgt uns gerne. Abonniert uns, bewertet uns und schickt uns, wie gesagt, eure Erfahrungen auch zu dem Thema. Ich bin sicher, wenn ihr Fragen habt, die jetzt im Podcast noch nicht beantwortet wurden, dann leiten wir die auch an den Andreas weiter und ich hoffe und weiß eigentlich aus Erfahrung, dass er die dann auch immer gerne noch beantwortet. Im Nachgang haben wir ja bei unserem Video auch so gemacht. Und ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, Andreas, an dich ganz lieben Dank, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast, um uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und du hast wie immer das letzte Wort.
Ja, dann nutze ich das letzte Wort doch, mich auch bei euch zu bedanken, dass ich wieder da sein durfte, dass ich wieder mitmachen durfte. Mir ist das wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich einfach möchte, dass Kunden sauber und richtig beraten werden und dementsprechend auch mit ihren Fahrzeugen auf legale Weise unterwegs sein können. Und natürlich beantworte ich gerne alle Fragen auch. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir auch viele Videos dazu haben, wo wir natürlich auch viele Rückfragen kriegen und darauf reagieren. Wer weitere Fragen hat, kann sich auch gerne direkt an uns wenden. Ist auch überhaupt kein Problem. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei euch beiden für die vielen Fragen. Und freue mich schon, wenn wir demnächst mal wieder gemeinsam was machen können.